Wir lesen heute 1. Korinther, Kapitel 13 und Vers 2. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 2. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Lass uns beten. Herr Gott, kein Gott ist dir gleich im Himmel oben und auf der Erde unten, der du den Bund und die Gnade deinen Knechten bewahrst, die vor dir leben mit ihrem ganzen Herzen. Wir möchten in dem Licht wandeln, damit wir Gemeinschaft miteinander haben und dass unsere Freude vollkommen sei, weil wir Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus haben. Dies bitten wir im Namen Jesus Christus. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Es gibt keine Gemeinde, zu der Paulus mehr zu sagen hatte, als zu der Gemeinde in Korinth. Die Bürger von Korinth hatten viele verschiedene Hintergründe, unterschiedliche Ethnien, Ausbildungen und Religionen prägten eine einzigartige Gemeinschaft. Durch das regenerierende Wirken des Heiligen Geistes in dem Dienst des Apostels Paulus wurden viele aus dieser Stadt gerettet. Und wie die Demografie der Stadt einzigartig war, so war auch die Zusammensetzung der Gemeinde. Was für ein wunderbares Zeugnis für die Unparteilichkeit und den souveränen Willen Gottes. Die Gemeinde in Korinth hätte dem Apostel Paulus eine unermessliche Freude bereiten sollen, und doch strotzen seine Briefe nicht vor Glück und Belobigung. Stattdessen nimmt Paulus einen sehr vorsichtigen Ton an. In dieser Gemeinde gibt es viele Probleme, die behoben werden müssen. Das Problem, welches in den Kapitellen, die unseren Text umgeben, behandelt wird, ist der Missbrauch geistlicher Gaben. Und hier haben wir ein Problem. Wir leben nicht in einer Zeit, in der spektakuläre geistliche Gaben eine Rolle im normalen Gemeindeleben spielen. Das heißt, geistliche Gaben, die auf sehr visuelle Weise deutlich übernatürlich sind. Natürlich kann der Heilige Geist auch heute noch solche großartigen Gaben geben, aber der Zweck, zu dem solche Gaben gegeben wurden, ist in unserer nachapostolischen Ära nicht mehr relevant. Paulus macht deutlich, dass diese ungewöhnlichen geistlichen Gaben aufhören werden. Die Tatsache, dass die Gabe des Apostelamts neben vielen dieser spektakulären Gaben erwähnt wird, ist ein starkes Argument dafür, dass diese Gaben mit dem Ende der Generation von Gläubigen, zu denen die Apostel gehörten, aufgehört haben. Und doch, wie ich beim letzten Mal angedeutet und dieses Mal etwas deutlicher behandeln werde, gibt es Gaben, die nicht aufgehört haben. Diese Gaben, sofern sie richtig eingesetzt werden, waren überwiegend Dienste für die Gemeinschaft der Gläubigen. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Gaben des Lehrens oder der Gastfreundschaft. Es bleibt eine der höchsten Prioritäten für Christen heute, ihren Besitz und ihre Fähigkeiten zum Wohle ihrer Brüder und Schwestern in Christus einzusetzen. In der letzten Predigt habe ich gezeigt, dass die korinthischen Christen auf die Gabe der Zungenrede fixiert waren. Angesichts der Tatsache, dass Paulus sich sehr bemüht zu zeigen, dass die Gabe der Zungenrede, selbst in apostolischen Zeiten, anderen Gaben, insbesondere Weissagungen, weit unterlegen war, ist es seltsam, dass diese Faszination des Sprechens in Zungen in vielen Kirchen bis heute anhält. Das Reden in Zungen war eine ungewöhnliche und offensichtliche Gabe, und genau dies war für die Christen in Korinth sehr wichtig. Damals wie heute herrschte in der Kirche ein Selbstbezogenheit, ein Gefühl der Selbstherrlichkeit. Die Vorstellung, dass jeder, der unter euch ist, nicht höher von sich denkt, als zu denken, sich gebührt, wie Paulus den Römern sagt, ist für viele, die sich Christen nennen, nicht akzeptabel. Gott liebt dich so wie du bist, lautet das Mantra, das von Kanzeln und Bänken auf der ganzen Welt gesungen wird. Aufgrund vieler biblischer Gründe ist dies völliger Unsinn. Es ist auch äußerst gefährlich, da es neben vielen seiner natürlichen Konsequenzen die Selbstanbetung fördert. Im christlichen Leben geht es darum zu lernen, sich selbst zu demütigen, damit Gott einen zu gegebener Zeit erhört. Und es ist ein lebenslanger Lernprozess. Noch nie ist ein Christ so weit gekommen, dass er sagen könnte, ich habe ein Maß an Demut erreicht, das wirklich lobenswert ist. Nein, Paulus Anweisung an die Römer war für die Korinther genauso relevant wie für uns. In der Brüderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. In der korinthischen Gemeinde hat die Ausübung der Gabe der Zungenrede die Selbstbezogenheit angeheizt. Heutzutage hat das Ausüben der Zungenrede, ob echt oder falsch, dasselbe gefährliche Potenzial. Die Art und Weise, wie die Korinther die Gabe der Zungenrede benutzten, veranlasste Paulus, sie mit einem tönenden Erz oder einer schallenden Zimbel zu vergleichen, obwohl er gnädigerweise von sich selbst im Gleichnis spricht. Laut, nervig und etwas sinnlos beschreibt Paulus jemanden, der die Gabe der Zungenrede ohne Liebe benutzt. Wenn die Liebe den Gebrauch dieser Gabe nicht steuert, ist das Beste, was man von demjenigen sagen kann, der sie benutzt. Es ist kein sehr schmeichelhaftes Bild, oder? Für jemanden, der unter seinen Brüdern Vorrang sucht, ist dies eher entmutigend. Es gibt nichts viel Schlimmeres, als ein tönendes Erz beschreiben zu werden, oder? Naja, eigentlich schon. Wie wäre es, als nichts beschrieben zu werden? So beschreibt Paulus in diesem Vers Menschen, die die Gaben lieblos ausüben. Wieder nimmt er sich selbst als Beispiel, aber Paulus' Lehre richtet sich eindeutig an seine Leser. Ich möchte unsere verbleibende Zeit nutzen, um die Gaben zu betrachten, die hier erscheinen, um ihre Nutzlosigkeit zu betrachten, wenn sie nicht durch Liebe gesteuert sind, und um schließlich zu lernen, wie diese Lehre bis heute relevant bleibt. Die vier Gaben, die wir in unserem Text sehen, sind Weissagen, Wissen von Geheimnissen, Wissen aller Erkenntnis und Glauben. Weissagen ist eine Gabe, die Paulus sehr schätzt. Im folgenden Kapitel spricht er ausführlich darüber, warum Weissagen den sprechenden Zungen überlegen ist. In diesem Kapitel macht Paulus jedoch deutlich, dass sie eine Gabe ist, die missbraucht werden kann und dass es eine Gabe ist, die aufhören wird. Vielleicht mehr als viele andere Gaben ist es logisch zu folgern, dass die Gabe der Weissagen ein Ende haben muss. Von allen Gaben hat diese absolut keinen Platz im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Weissagen überbringt dem Volk Gottes Wort. Dabei werden Gottes Worte jemanden in den Mund gelegt. Und wir können genauer sein. Weissagen sind Gottes Worte über Dinge, die noch geschehen werden. Und wir können sogar noch genauer sein. Weissagen ist spezifisch in Bezug auf die Details davon, was passieren wird. Dies gilt insbesondere für die Beispiele der Weissagen, die wir in der frühen Gemeinde sehen. Agabus weissagt über die Hungersnot in Jerusalem. Die Propheten in Antiochia verkünden Gottes Absichten bezüglich Barnabas und Paulus Diensten. 5. Mose 18 macht deutlich, was ein Prophet ist. Ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Der Herr sagt weiter, wie ein echter Prophet identifiziert werden kann. Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet, und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das nicht der Herr geredet hat. Er macht auch klar, dass jemand, der als Prophet bekannt ist, auch nach echten Weissagungen, immer noch Dinge sagen kann, die nicht vom Herrn stammen. In Vermessenheit hat der Prophet es geredet. Aber diejenigen, die heute behaupten, etwas weiß zu sagen, sollten ernsthaft darauf achten, wenn sie einen solchen Anspruch erheben. Doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht befohlen habe zu reden, dieser Prophet muss sterben. Angesichts der Schwere der Folge des Missbrauchs der Gabe der Weissagung lautet die Frage, warum sollte jemand falsch oder aus falschen Motiven weissagen? Die Antwort findet sich auch in 5. Mose 18. Gott sagt von einem falschen Propheten, du brauchst dich nicht vor ihm zu fürchten. Weissagungen können Angst hervorrufen. Sie können verwendet werden, um andere zu beherrschen. Jetzt können wir sehen, warum die korinthischen Christen möglicherweise von Paulus in einer so ernsten Angelegenheit die Weissagen ohne Liebe korrigiert werden müssen. Ihre mangelnde Liebe zueinander bedeutete, dass sie diese Gabe auch ausübten, um sich selbst zu erhöhen und andere zu erniedrigen. Es findet sich nichts von Jeremia in den korinthischen Propheten oder den sogenannten Propheten von heute. Wo sind die Tränen und das Stöhnen? Wo ist das Gefühl, dass diese Weissagen eine Last ist? Wo ist die Liebe? Ohne Liebe funktioniert die Weissagen nicht. Geheimnisse zu verstehen ist eine wirklich interessante Gabe. Der Grund, warum ich diese Gabe hervorheben möchte, liegt in der Liste der Gaben weiter unten in diesem Kapitel. In Vers 8 sagt Paulus, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Weissagungen, Zungen, Wissen werden aufhören, aber wo werden Geheimnisse erwähnt? Nach sorgfältiger Auswahl einiger Gaben, die in den ersten Versen als Beispiele dienen sollen, muss es wichtig sein, dass diese besondere Gabe später nicht wiederholt wird. Könnte es sein, dass es diese Gabe heute noch gibt? Was versteht man unter Geheimnissen? Nun, es ist sicherlich nicht der Fall, dass die Person, die diese Gabe des Geistes empfängt, plötzlich in Sherlock Holmes verwandelt wird. Wenn die Bibel von Geheimnissen spricht, bezieht sie sich nicht auf knifflige Rätsel, deren Lösung die Anwendung von Logik und allgemein Wissen erfordert. Nein, die Verwendung von Geheimnissen in der Bibel ist sehr genau. Nachdem Jesus das Gleichnis von Seemann erzählt hatte, stellen die Jünger hierzu Fragen und er antwortet wie folgt in Matthäus 13, Vers 11. Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Geheimnisse zu verstehen ist etwas, das nur von Gott gegeben werden kann. Es ist Wissen, aber es ist nicht auf natürlicher Weise zu erlangen. Es ist das Verstehen von geistlichen Wahrheiten, die nicht durch Beobachtung oder Studium erlangt werden können. Nur Gott kann dieses Wissen geben. Nehmen wir ein paar Beispiele. Warum macht Gott so ein Aufsehen um die Ehe? Warum können Sinn und Zweck der Ehe nicht frei ausgelegt werden? Warum soll die Ehe eine Verpflichtung zwischen einem Mann und einer Frau sein, solange beide am Leben sind? Das menschliche Verständnis kann, wie wir heutzutage sehen können, dieses Geheimnis nicht erfassen. Dies sind berechtigte Fragen an die weltlichen Weisen. Aber so löst Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, das Problem für die Gläubigen. Epheser 5, Vers 32. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Die Bedeutung der Ehe kann von der Welt nicht erfasst werden. Das heißt nicht, dass wir sie einfach mit ihren törichten Schlussfolgerungen weitermachen lassen können. Wir stehen für die Wahrheit. Aber sie werden es nie begreifen, wenn Gott ihnen die Wahrheit nicht offenbart. Es ist ein Geheimnis. Ein anderes Beispiel ist das Rätsel, wie etwas Vergängliches, wie du und ich, jemals Teil von etwas Unvergänglichem sein kann, wie dem Himmel. Gott ist Geist und sein Reich auch. Wie kann Fleisch und Blut, wie du und ich, jemals ein Teil davon sein? Wiederum gibt der Heilige Geist durch Paulus den Gläubigen die Antwort. Zwei Kapitel später. 1. Korinther 15, 51 bis 53 sagt: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Den Posaune wird es und die Toten werden auferweckt werden und vergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Bis heute kann der natürliche Mensch solche Wahrheiten nicht fassen. Aber um die Glaubensreife und Heilsgewissheit eines Gläubigen wachsen zu lassen, muss er diese Geheimnisse kennen. Und so offenbart Gott seinem Volk weiterhin diese Wahrheit. Bedeutet dies, dass die Gabe, Geheimnisse zu verstehen, heute noch existiert? Nicht als solche. Alle Geheimnisse, die ein Gläubiger braucht, werden durch die Schrift offenbart. Wir brauchen keinen begabten Menschen wie Paulus mehr, der uns diese Dinge offenbart. Die Schrift ist ausreichend, obwohl wir uns natürlich immer noch auf den Heiligen Geist verlassen, um uns Verständnis zu geben, so wie wir es in allen geistlichen Angelegenheiten tun. Aber Tatsache ist, dass einige Geheimnisse, bis wir im Himmel sind, geheim bleiben werden. Erinnert ihr euch, dass Johannes eine Offenbarung gegeben wurde, die er nicht aufschreiben oder veröffentlichen sollte? Dies ist ein Beispiel dafür, dass es Wissen gibt, das die Gläubigen nicht wissen müssen. 5. Mose 29, Vers 28 sagt: Das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott, aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Während die Gabe, Geheimnissen zu verstehen, entweder auf die Liste der spektakulären oder üblichen Geistesgaben geschrieben werden kann, ist die nächste offensichtlicher. Erkenntnis zu haben ist die dritte Gabe und wir müssen erneut klären, was dies tatsächlich ist. Es geht nicht darum, für den Sieg gerüstet zu sein, wer möchte Millionär werden. Paulus hat das gleiche griechische Wort einige Male in einer kurzen Passage nur ein paar Kapitel zuvor, in Kapitel 8 von 1. Korinther, verwendet. Wenn ihr dieses kurze Kapitel lest, werdet ihr sehen, dass Wissen die Fähigkeit ist, geistliche Wahrheiten und Einstellungen auf praktische Situationen anzuwenden. Die Fähigkeiten, das tägliche Leben in völliger Übereinstimmung mit den Lehren der Schrift zu leben. Man könnte denken, dass eine solche Gabe fast unmöglich zu missbrauchen wäre. Und dennoch schreibt Paulus in 1. Korinther 8, was er tut. Einige Gläubige stellten ihr Verständnis von der Sinnlosigkeit der Götzenanbetung zur Schau, indem sie offen Fleisch aßen, das Götzen geopfert worden war. Sie wussten, dass sich das Fleisch in keiner Weise verändert hatte und dass die Götzen genauso das waren, Götzen. Aber weil sie so dreist waren, das Fleisch zu essen, fühlten sich solche Gläubige, die aus der Verehrung dieses bestimmten Götzen gerettet wurden, in der ganzen Situation sehr unwohl. Hier ist ein sehr offensichtliches Beispiel dafür, wie man eine Gabe des Geistes auf eine Art und Weise ausübt, die nicht liebevoll ist. Ein Beispiel dafür ist heutzutage der Konsum von Alkohol. Wenn dies in Maßen getan wird, verurteilt die Bibel den Alkoholkonsum nicht. Man könnte sogar behaupten, dass er empfohlen wird. Es gibt jedoch Menschen aus Hintergründen und Kulturen, in denen Alkohol rituell missbraucht wird. Sie sind Mitglieder dieser Gemeinde. Für viele dieser Brüder und Schwestern ist der Verzicht auf Alkohol ein starkes Zeichen gegen ihre Kultur und ihren Hintergrund. Anderen mögen selbst damit zu kämpfen gehabt haben, die Selbstkontrolle beim Alkoholkonsum aufrechtzuerhalten. In beiden Fällen wäre es für ein Gemeindeglied lieblos, sich offen einer Tätigkeit hinzugeben, die, obwohl sie nicht falsch ist, bei seinen Brüdern und Schwestern Unbehagen hervorruft. Die letzte Gabe ist der Glaube. In gewisser Weise würden die Leute sagen, dass dies nicht in dieselbe Liste gehört. Während niemand leugnen würde, dass der Glaube eine Gabe ist, die Schrift lehrt uns dies eindeutig, würden viele sagen, dass er jedem Gläubigen gegeben wird, was er auch ist, während die anderen aufgeführten Gaben nur an bestimmte Personen verteilt wurden. Das ist wahr. Und doch scheint es, dass der Glaube, auf den Paulus sich bezieht, der Glaube ist, der erforderlich ist, um Übernatürliches zu vollbringen. Denkt daran, dass die Jünger, obwohl sie ein gewisses Maß an Glauben besaßen, nicht in der Lage waren, der Dämon in Markus 9 aus dem betroffenen Jungen auszutreiben. Es gibt bestimmte Handlungen, die nur mit einem unnatürlichen Maß von Glauben ausgeführt werden können. Die Frage ist nun, ob diese Gabe speziell für das apostolische Zeitalter gewesen ist. Diese großen Wunder sollten wie der Dienst Jesu bestätigen, dass Gott durch diese Menschen am Werk war. Diese Taten waren keine eigenständigen, aufmerksamkeitserregenden Spielereien, sondern sollten das gepredigte Wort bestätigen. Jetzt, da wir die vollständige Offenbarung Gottes in der Bibel haben, müssen wir diese Art von Wundern nicht mehr vollbringen. Keine einzelne Person benötigt heutzutage diesen Grad an Bestätigung. Dennoch bleibt es wahr, dass bestimmten Menschen ein ungewöhnliches Maß an Glauben gegeben zu sein scheint, auf das Gott dann mit ungewöhnlichen Segnungen antwortet. Das offensichtlichste Beispiel ist eines, das häufig verwendet wird, wenn man von großem Glauben spricht, das von Georg Müller und der Art und Weise, wie Gott für die Bedürfnisse der Waisenkinder in seiner Obhut gesorgt hat. Wir können nicht umhin, den kühnen Glauben zu bewundern, den Georg Müller bewies. Dies ist zweifellos ein Geschenk, das wir alle anstreben könnten und sollten. Aber ist es dasselbe wie der Glaube, der notwendig ist, um tatsächlich Wunder zu vollbringen, wie wir es im apostolischen Zeitalter sehen? Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist. Es gibt also diese vier Gaben. Aber unser zweiter, viel kürzerer Punkt soll zeigen, dass sie ohne Liebe wertlos sind. Paulus schreibt, wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze und so weiter. Im folgenden Vers spricht Paulus davon, die Gabe der Zungen in ungewöhnlichen hohem Maße zu besitzen. Aber hier geht Paulus noch weiter. Paulus sagt, wenn ich Gabe X und Gabe Y und Gabe Z in ungewöhnlich hohem Maße hätte. Das ist eine Übertreibung. Paulus übertreibt absichtlich. Alle Geheimnisse verstanden? Alles Wissen besitzen? Im Ernst, das ist zu viel. Allwissenheit ist ein Merkmal von Gott allein. Paulus stellt sich jemanden vor, der so begabt ist, wie es noch nie jemand war oder ist. Alle Korinther halten es für wunderbar, in Zungen sprechen zu können. Paulus nimmt vier Gaben, von denen er sagt, dass definitiv eine der Gaben der Zungen überlegen ist, bläst diese Gaben in einem lächerlich hohen Maße auf und nennt dann die Person, die sie hat, nichts. Man würde denken, dass eine solche Person ein Superheld des Glaubens wäre. Damit liegt man jedoch falsch. Sie sind ein Niemand. Sie haben keine Auswirkungen im Leben der Gemeinde. Warum? Wie kann man so begabt und doch nichts wert sein? Wir kennen die Antwort bereits. Ein Mangel an Liebe. Liebe lässt Dinge funktionieren. Ja, du kannst eine Fliege mit einem iPad schlagen, aber dafür würde es nicht gemacht. Du kannst Weissagen und diese Gabe nutzen, um groß und wichtig auszusehen, aber dafür ist sie nicht gedacht. Du kannst tiefe geistliche Wahrheiten erfassen und dich überlegen fühlen, aber dafür ist es nicht da. Du kannst deine Freiheit in Christus erkennen und nutzen, um anderen das Gefühl zu geben, sich unwohl zu fühlen, aber dafür ist sie nicht gedacht. Du kannst deinen Glauben nutzen, um die Art von Handlungen auszuführen, die dich auf die Titelseite jeder Zeitung bringen. Aber dafür ist er nicht gedacht. All diese Gaben wurden gegeben, damit die Kirche gegründet und gestärkt werden kann. Sie alle sollen im Dienst der Gemeinschaft und nicht von sich selbst stehen. Liebe und Demut müssen die Haltung sein, mit der Gaben eingesetzt werden. Und die Tatsache, dass Weissagen und das Reden in Zungen nicht mehr regelmäßig stattfinden, bedeutet nicht, dass die weniger spektakulären Gaben dieser Regel entgehen. Alle Gaben, Erkenntnis, Lehren, Gastfreundschaft, Hilfeleistung, Leitungen und so weiter, sollen liebevoll im Dienst der Gemeinde eingesetzt werden. Lasst uns mit einigen unmittelbar relevanten Anwendungen schließen. Wir alle können an Glieder der Gemeinde denken, die besonders gastfreundlich sind. Wir können alle an diejenigen denken, die besonders großzügig und umsichtig sind. Ja, dies ist auch ein Geschenk und das ist eines, über das wir beim nächsten Mal nachdenken werden. Es ist noch einfacher, diejenigen mit der Gabe zu leiten oder zu führen, zu identifizieren. Wir sollten Gott preisen, wenn wir sehen, wie diese Brüder und Schwestern diese Gaben in Liebe ausüben. Wir sollten versuchen, sie nachzuahmen. Aber wenn wir dies in der Hoffnung tun, dass wir wahrgenommen, gelobt und befördert werden, ist die liebevolle Motivation zweitrangig und wir missbrauchen die Gaben. Die Lehre Jesu über das Gaben und Beten ist für Geben und Beten ist für die Ausübung gewöhnlicher Gaben gleichermaßen relevant. Matthäus 6, Verse 1 bis 6 lautet wie folgt. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor der Herr posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sag euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, betet zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Die einzige Person, deren Lob wir suchen sollten, ist der Herr selbst. Nachdem ich das alles gesagt habe, muss ich hinzufügen, dass diese Predigt dieser Abschnitt euch nicht daran hindern sollen, Gaben auszuüben. Eure Antwort sollte nicht darin bestehen, die Fähigkeiten, Gaben und Möglichkeiten, die der Herr euch gegeben hat, nicht zu nutzen. Hört nicht auf, gastfreundlich oder großzügig zu sein und fürchtet euch davor, dies auf lieblose Weise zu tun. Sorgfältige Selbstüberprüfung ist erforderlich. Aber genau wie ein liebloser Gebrauch von Gaben dazu führt, dass man nichts ist, bedeutet die liebevolle Ausübung von Gaben, dass man etwas ist. Du bist ein richtig funktionierendes Körperteil, von dem der ganze Leib profitiert. Abschließend möchte ich, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, auf eine Bemerkung zurückkommen, die ich zuvor gemacht habe. Ich habe darüber gesprochen, wie Paulus in diesem Text absichtlich übertrieben hat. Ich sagte, Paulus stellt sich jemanden vor, der in einer Weise begabt ist, wie es noch niemand war oder ist. Aber natürlich gibt es ein Glied der Kirche, ein Glied des Leibes, das Paulus Bild übertrifft. Der Kopf. Unser Herr Jesus Christus. Paulus sagt von ihm in Kolosser 2,9, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus konnte am Ende des Matthäus-Evangeliums von sich selbst sagen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Aber dieser Jesus machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ja, sogar in der Nacht, in der er überliefert wurde, steht Jesus von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Wenn Jesus nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, wie viel mehr sollten wir uns gegenseitig dienen und unsere Leiber dazu stellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was unser vernünftiger Gottesdienst ist. Amen. Amen.